Herzlich willkommen zum OT3D-Werkstatt-Podcast, deinem Insider-Podcast, wenn es um die digitale Revolution in der Orthopädie-Werkstatt geht. Entdecke, wie innovative Technologien, wie zum Beispiel der 3D-Druck, deine Arbeitsprozesse im Sanitätshaus oder der Orthopädie-Werkstatt verändern und welche Chancen sich daraus für dich ergeben. In jeder Episode bieten wir praxisnahe Einblicke, Experteninterviews und wertvolle Tipps, um dein Unternehmen auf die nächste digitale Stufe zu bringen. Egal, ob du Geschäftsführer, Orthopädietechniker oder technikbegeistert bist, hier erfährst du alles, was du über die Zukunft der Orthopädietechnik wissen musst. Eine Produktion von druckerfachmann.de. Hallo und herzlich willkommen in der OT3D-Werkstatt. Ich bin Dominik Heinz und wenn du dich gefragt hast, warum 3D-gedruckte Bauteile oft noch nicht perfekt aus der Maschine kommen und wie du sie auf ein professionelles Level bringen kannst, naja, dann bist du bei der heutigen Folge genau richtig. Denn heute dreht sich alles um Post-Processing im 3D-Druck. Genau. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich wieder mal nicht alleine bin, sondern mein Co-Host und Experte Dennis Opielka ist auch mit dabei. Hi Dennis, sei gegrüßt.
Ja, grüße dich zurück. Hallo Dominik.
Ja, sehr schön auf jeden Fall. Du Dennis, wir reden ja immer wieder über 3D-Druck und Möglichkeiten und so weiter und so weiter und so fort. Heute soll es mal ein bisschen um Post-Processing gehen, weil ja, wir immer wieder auch mal die Frage bekommen, naja, das ist alles irgendwie ein graues Bauteil, das hat so eine grobe Haptik und da muss man ja bestimmt viel Zeit aufwenden und so weiter und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich ein sehr, sehr gutes Thema, was wir jetzt gerade mal ansprechen in dieser heutigen Folge.
Absolut, also das sehe ich auch so und ich kann das auch bestätigen, was du gesagt hast. Man wird ja doch schon hin und wieder angesprochen von Interessenten, die interessiert sind, ein Drucksystem zu kaufen, aber dann sich noch gar nicht vorstellen können, okay, was passiert denn überhaupt mit den gedruckten Hilfsmitteln? Und ja, deshalb hatten wir uns ja dann zusammengesetzt im Vorfeld und mal überlegt, wie wir das in eine Podcast-Folge packen können. Und ich glaube, die heutige Podcast-Folge wird richtig informativ, auch wenn wir noch nicht so tief ins Detail gehen. Aber ja, die Zuhörenden können sich auf jeden Fall überraschen lassen, was wir heute zu berichten haben.
Ja, das sehe ich genauso.
Wenn man sich jetzt nochmal überlegt bezüglich der gedruckten Bauteile, ja, die Nacharbeitung, die ist schon wichtig meiner Meinung nach, denn die kann dann den Unterschied machen zwischen einem brauchbaren oder einem richtig guten, praxistauglichen und optisch schönen Bauteil.
Ja, definitiv. Also das ist, man will ja am Tagesende ja auch ein abgabefertiges Hilfsmittel produzieren über den 3D-Druck. Und wir steigen auch gleich richtig ein, auch was so die wichtigsten Post-Processing-Techniken sind. Also alles, was quasi nach dem Druck passiert, wie die Weiterverarbeitung ist. Und genau, weil wir können ja diese 3D-Druck-Bauteile nicht einfach aus dem 3D-Drucker nehmen und direkt als Hilfsmittel verwenden. Und genau hier steigen wir jetzt auch ein bisschen mal ein, ne, von wegen, also warum können wir das eigentlich gar nicht, Dennis?
Das ist eine sehr gute Frage, Dominik. Der Grund ist, dass 3D-Druckverfahren, egal ob das jetzt Pulverdruck, FDM oder SLA sind, ihre Eigenheiten haben. Denn die Oberflächen beispielsweise beim Filament, die sind etwas rauer und man kann sichtbare Schichtlinien erkennen oder auch Stützstrukturen müssen je nach Geometrie auch noch entfernt werden. Und in der OT kommt noch hinzu, dass die Bauteile hautfreundlich, stabil und optisch ansprechend sein müssen. Und all das erreicht man erst durch die richtige Nacharbeitung.
Ja, okay. Also es geht halt nicht so wirklich darum, dass, nee, anders gesagt. Also es geht halt nicht nur ums Aussehen. Genau, jetzt hatte ich gerade einen kleinen Knoten im Kopf, aber das ist nicht schlimm. Es passiert halt, ne? Sondern es geht halt wirklich um die Funktionalität und auch die Hautverträglichkeit ist halt wichtig. Gerade wenn wir eben in den Bereich Medical Device Regulation zum Beispiel gehen. Es ist besonders, besonders wichtig, wenn du jetzt als Zuhörer zuhörst, also wirklich schau drauf, prüfe die Materialien. Die Wahl der richtigen Grundmaterialien auf zertifizierte und geprüfte Materialien ist extrem wichtig, ne, über was du zurückgreifst. Und dann lass uns mal in die verschiedenen Methoden einsteigen. Der Prozesskette im Resin zum Beispiel oder vielleicht auch im Pulverbett. Das macht auf jeden Fall Sinn. An der Stelle noch mal ein kleiner Hinweis. Im Bereich Filament sehen wir das eher so ein bisschen so, dass es halt so in Richtung Probeschuh ist oder eine Probeorthese, wo man den Filamentdruck sehr gut einsetzen kann, auf jeden Fall. Der klassische Anwendungsfall ist so zum Beispiel ein transluzentes Polypropylen, was man dann halt für eine Anprobe nutzen kann. Und das muss natürlich nicht gleich 100 korrekt oder die perfekte Oberfläche sein. Und heute wollen wir uns halt wirklich ein bisschen auf das Thema abgabefertige Hilfsmittel fokussieren, also welche 3D-Drucksysteme da mit reinkommen, also im Postprozess. Und da haben wir natürlich das Thema eben mit Resindruck und auch das ganze Thema mit dem Pulverdruck. Und fangen wir doch einfach mal mit dem Bereich Resindruck an. Wie sieht denn dieser Prozess eigentlich aus, Dennis? Wenn du durch diese Prozesskette gehst, ne, der Form 4 oder wie auch immer gedruckt hat, ne, wie läuft denn da so die Prozesskette?
Ja, schön, dass du fragst. ja, einige von euch, die mir auf LinkedIn folgen, werden es wahrscheinlich auch schon auf meinem Profil gesehen haben. Ich poste ja ziemlich viele Videos auch, um euch einfach zu veranschaulichen, wie einfach bzw. wie überhaupt so ein Prozess aussieht. Ja, aber um das jetzt mal in Worte zu fassen, beim Resindruck kann man sich das so vorstellen, wenn der eigentliche Druck fertig ist in dem Resindrucker, dann macht man den Drucker auf, nimmt die Bauplattform, wo die gedruckten Bauteile dranhängen, holt das raus, geht dann zur entsprechenden Anlage, wo die Resinteile reingelegt werden. Dort werden sie ja circa 10 bis 15 Minuten gewaschen, weil das, man kann sich ja so vorstellen, an den gedruckten Bauteilen ist immer noch so ein Harzfilm, eine kleine Harzschicht dran und die muss halt abgewaschen werden. Das erfolgt automatisiert, wie gesagt, so zwischen 10 und 15 Minuten. Wenn das dann fertig ist, dann nimmt man die frisch gewaschenen Teile, geht dann zu einer anderen Anlage oder zu einer kleinen Maschine. Das ist dann die Cure. Dort werden die gedruckten Teile ausgehärtet. Je nach Material oder je nach Harz, welches ich verdruckt habe, dauert der Prozess circa 15 bis 60 Minuten, bezogen auf in der OT oder für die OT tauglichen Harze. Und wenn das dann ausgehärtet ist, dann nimmt man die Bauteile raus, kann die Stützstruktur entfernen, genauso wie beim FDM-Druck hat man beim Harzdruck auch einige Stützstrukturen. Ja, dann werden die Stützstrukturen entfernt und ja, an den Stellen, wo die Stützstruktur Kontakt zu dem jeweiligen Hilfsmittel hatte, da sind dann noch so kleine Erhebungen, so ganz kleine Pickelchen. Und die kann man dann ganz einfach mit 240er Handschmirgel, das nehme ich immer, oder in der Werkstatt, dort hat man natürlich entsprechende Schleifmaschinen, Trichterfräsen. Da kann man dann auch mit einer Polierwalze eben kurz drüber gehen. Und dann hat man eine abgabefertige Orthese mit einer sehr schönen glatten Oberfläche.
Ja, Mensch, danke. Also das klingt relativ einfach. Und jetzt mal ganz doof gefallen von wegen, wie lange benötigst du eigentlich für den Arbeitsprozess? Also nach dem Druck das rausholen und dann diese Prozessschritte machen. Wie viel Zeit brauchst du?
Ja, aber du kennst doch den Prozess, Dominik.
Ja, ich weiß. Aber am Tagesende...
15 Sekunden.
Oh ja, 15 Sekunden. Also.
Das ist echt so. Also wer mir das nicht glaubt, bitte schreibt mich an. Ich habe, wie vorhin schon erwähnt, ganz viele Videos von dem Prozess, wo ich mich gefilmt habe, wo man alles sehen kann. Da ist nichts gestellt. 15 Sekunden tatsächlich von, ich nehme die Bauplattform aus dem Drucker, gehe zur Wash, pack die Teile da rein, drück auf den Knopf, wo es dann automatisiert durchwäscht. Das dauert circa 15 Sekunden. Und wenn das dann abgewaschen ist, dann würde ich schätzen, oder man kann das ja auch sehen tatsächlich auf dem Video, auch nochmal circa 15 Sekunden, um die Teile dann in die Cure zu packen.
Das heißt eigentlich, die Erklärung dauert länger als das wirkliche
Absolut,
Machen.
Ja.
Das finde ich sehr gut.
Laufen.
Ja, nee, definitiv. Also auch da nicht nur, auch die Appellierung natürlich, ne, wenn ihr das jetzt nicht glaubt oder so, oder wenn ihr es selber machen wollt, ihr seid ja Handwerker, ne, dann bucht euch bei uns einen Workshop, kommt in unseren Showroom, dann können wir das einfach mal durchführen, dann drucken wir ein paar Hilfsmittel von euch auf den verschiedenen Systemen und dann könnt ihr das selber mal testen. Also ich sag mal, du hörst ja jetzt hier gerade zu, weil du ja auch Interesse daran hast, das umzusetzen. Also mach das, ne? Von wegen, also wirklich, das ist ein Angebot, nutzt das und dann seht ihr mal, wie schnell und einfach das funktioniert. Ja.
Genau. Also die meiste Arbeitszeit bräuchte man tatsächlich, um die Stützstruktur von den Bauteilen abzutrennen.
Mhm.
Ja, ja, das dauert vielleicht eine Minute.
Ja, genau. Also da muss man halt einfach ein bisschen nachschmürgeln, dass das nochmal ein bisschen glatt ist an den, genau, Stellen, wo richtig wirklich die Supportstrukturen dran sind, also diese Stützstrukturen, diese Gitter, die dann manchmal, die der ein oder andere kennt. Ja, aber damit ist im Endeffekt der Postprozess beim Resindruck auf jeden Fall erledigt. Also relativ knackig und relativ kompakt. Richtig?
Würde ich es auch so sehen, ja.
Ja.
Und naja, deshalb, anders als bei dir weiß ich also deine Präferenz nach dem Drucksystem, also meins ist aktuell so ein bisschen tatsächlich der Resindruck. Ja, ich glaube, das spiegelt ja auch, oder das spiegeln ja auch die Zahlen so ein bisschen wider, dass das auch bei unseren Interessenten oder den Kunden sehr beliebt ist.
Ja.
Der Resindruck, vor allen Dingen in der OT-Branche.
Ja, also aktuell merken wir ja schon, das war ja auch in einer der Vorgängerfolgen, wo wir auch nochmal über den Form 4L zum Beispiel gesprochen hatten, weil du hattest über den Form 4L, das war ja, wo ich unterwegs war. Und genau. Das ist, wir merken es halt, man hat einen großen Bauraum, der druckt total schnell und der Prozess ist halt kindereinfach, also kinderleicht, das ist unglaublich. Aber natürlich, ich bin halt ein Pulverkind. Nee, es ist halt nur, ich habe mit Pulver gestartet irgendwie, im Pulverdruck, und das ist irgendwie so mein Lieblingsdruckprozess, muss ich sagen. Aber warum ist es mein Lieblingsdruckprozess? Naja, ganz einfach, du kriegst halt viele Bauteile in kurzer Zeit und wir sind da halt sehr stark in Kleinserienfertigung drinne, in digital additiv gefertigten Produktserien, die man dann umsetzen kann, also wirklich Thema additive Fertigung, heißt ja wirklich, wir fertigen viele Teile in kurzer Zeit und das kriegen wir halt eben mit dem Pulverbett hin, mit dem Pulverdrucksystem hin, die wir natürlich auch anbieten, und ja, egal ob es jetzt ein kleinerer oder ein größerer Bauraum ist, aber trotzdem, je nachdem, was man halt für Versorgungsarten hat, jetzt wieder auf die OT bezogen, ist das halt schon auch ein sehr extrem effizientes System und halt die Qualität und die Güte ist, finde ich, nochmal ein Stück anders. Ne? Ist nochmal irgendwie so ein Stück, finde ich persönlich, ist meine persönliche Meinung, irgendwie nochmal ein bisschen wertiger. So wie wenn man früher ganz klassisch irgendwie ein Spritzgussteil in der Hand hatte mit so einer schönen Oberflächenrauheit oder, ne, oder so ultraglatt, was halt so aus wie ein Produkt halt sein muss. Und das halt sozusagen aus dem Pulverbett. So, jetzt habe ich genug geschwärmt. Jetzt wird es Zeit, dass ich den Ball mal in deine Richtung gebe. Und Dennis, was passiert denn eigentlich nach dem Pulverdruck?
Ja, aber vielleicht kam das jetzt auch ein bisschen doof von mir oder vielleicht habe ich mich nicht ganz klar ausgedrückt. Also ich finde den Pulverdruck ja nicht doof, ne? Ganz im Gegenteil. Aber was ich halt immer in den Gesprächen mit den OT-Lern merke, gerade bei kleineren Firmen oder die gerade anfangen, die noch ein bisschen unsicher sind bezüglich Druckauslastung, Stückzahl, da eignet sich dann schon ein bisschen besser erstmal für den Einstieg ein Harzdrucker, bevor man sich dann direkt so ein größeres Pulverdrucksystem hinstellt.
Ja, ist ja auch vom Investmentniveau ein bisschen was anderes, genau. Also ja. Ich glaube auch, der Zuhörer versteht das, glaube ich, auch ganz, ganz richtig. Und wir merken das halt, ne? Beide Systeme sind super, beide Systeme ergänzen sich total, beide Systeme haben dort wirklich ihren Vorteil, ihren Alleinstellungsmerkmal. Und man kriegt aber unterm Strich mit beiden Systemen auch abgabefertige Hilfsmittel hin. Und das ist halt wichtig, ne? Und das ist so auch die Message, die wir natürlich transportieren wollen. Aber jetzt lass uns nochmal zurückkommen, Bereich Pulverdruck, wenn die Baukammer fertig gedruckt ist, was machst du da? Wie läuft es da los?
Ja, also wenn der eigentliche Druckprozess abgeschlossen ist, dann geht man hin, nimmt die Baukammer, geht dann zur Materialaufbearbeitungsstation. Dort wird dann das überschüssige, nicht verdruckte Pulver abgebürstet, intern abgesaugt, so dass es wieder aufbereitet wird und für den nächsten Druckstopp zum gewissen Prozentteil wiederverwendet werden kann. Ja, die gedruckten Bauteile werden dann per Hand grob abgebürstet. Dann lege ich die alle in einen Korb. Danach werden die grob gereinigten Bauteile in eine Strahlanlage gepackt. Und dort laufen die dann auch automatisiert durch, je nachdem, je nach Größe, Stückzahl, so zwischen 10 und 15 Minuten circa. Dort wird dann in der Regel mit Glasperlen und Druckluft werden die Bauteile beschossen und das überschüssige Pulver abgemacht. Jetzt ganz salopp ausgedrückt. Mhm. Ja, und nach 15 Minuten circa sind die Bauteile dann sauber gemacht. Wem das dann nicht ausreicht, wer nochmal mehr Veredelung der Oberfläche haben möchte, dem stehen dann noch andere Optionen zur Verfügung. Beispielsweise, man könnte die Teile dann noch färben. Man kann die gefärbten Teile dann noch mechanisch verdichten oder auch noch chemisch glätten. Chemisch glätten kann man sich so vorstellen von der Oberflächenbeschaffenheit. Das hat Ähnlichkeit mit Spritzgussteilen. Das hat dann eine leicht glänzende Oberfläche und die ist auch schon wasserdicht bis zum gewissen Druck auch. Also alle Postprozessmöglichkeiten haben ihre Daseinsberechtigung und da gibt es jetzt auch kein gut oder schlecht. Ich sage immer, es kommt immer darauf an, was der Kunde bzw. was der Patient auch wünscht, wie die Oberflächenbeschaffenheit von den Bauteilen sein soll.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist wirklich das Thema. Da gibt es halt totale Unterschiede. Wir sehen zum Beispiel bei einigen Sanitätshäusern, die fahren da total drauf ab, wenn chemisch geglättete Bauteile dann vorher eingefärbt sind und dann chemisch geglättet sind. Und dann hat man so richtig schöne Farben und eine sehr glatte Oberfläche. Und andere Sanitätshäuser oder OT-Werkstätten sagen dann von wegen, nee, also das ist mir einfach zu glatt. Na, das ist irgendwie von der Haptik nicht so toll. Das soll doch noch ein bisschen rauer sein, aber trotzdem eingefärbt, aber vielleicht doch ein bisschen kratzfester, kratzresistenter. Dann kann man halt eher wieder in diese Richtung polieren gehen oder verdichten. Das ist von der Art und Weise relativ identisch, dass man eben mit härteren Granulat auf diese Bauteile strahlt. Und da hilft es halt auch, Punkt 1, sich da auch einen Überblick zu verschaffen, also auch da zum Beispiel mal gerne einen Workshop bei uns zu buchen, vor Ort zu kommen, sich die ganzen Teile anzugucken, auch selber mal eure eigenen Hilfsmittel bei uns zu drucken, das selber mal auszupacken, den Prozess durchzugehen und dann auch mal zu gucken, was sind denn so die Grenzen, die ihr benötigt, um ans Ziel zu kommen. Also, und aber vom Prozess her auf jeden Fall auch total kinderleicht, muss man ganz ehrlich sagen. Und auch ein Punkt Arbeitsschutz, den ich immer im Bereich Pulver höre, ist halt von wegen, ja, und mit Pulver und da muss man aufpassen, da muss man da irgendwie Schutzkleidung anziehen und so weiter und so weiter. Weil halt in anderen Pulversystemen, nicht diese, die wir anbieten, sondern in anderen Pulversystemen, hat man halt mehr mit Pulver auch zu tun. Aber bei den Systemen, die wir anbieten, wo der Prozess so ist, wie Dennis das gerade gesagt hatte, haben wir den Vorteil, dass halt zum Beispiel das Material auch in dieser Materialbauraum, also in der Materialstation, eben nach innen in das Gerät reingesogen wird. Da hat man dann eben mit Druckluft, mit Luft, die dann angesaugt wird und durch Filter gefiltert wird. Und man hat eine Klappe davor, dass man gar nicht so viel Berührung hat mit dem Pulver an sich. Und natürlich, klar, muss man Handschuhe anziehen. Oder halt eine Maske entsprechend aufsetzen, aber das macht ihr ja im Gipsraum genauso, oder Dennis?
Ja, also das ist ja bei uns in der Branche üblich, allein wenn man mit Gießharz arbeitet, ja, im Gießharzraum steht oder Carbonfaser schneidet, da trägt man ja auch in der Regel eine FFP2-Maske, beziehungsweise auch beim Schleifen, da trägt man Handschuhe. Also die persönliche Schutzausrüstung gehört ja auch zu unserem Alltag in der OT-Werkstatt. Deshalb ist das jetzt keine wirkliche Mehrbelastung, dass man einmal Handschuhe anzieht und eine Feinstaubmaske.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Und deshalb das Thema Arbeitsschutz, wie gesagt, also da braucht man sich auch im Pulver nicht wirklich Sorgen machen an der Stelle. Genau. Und so haben wir, glaube ich, in der Folge schon mal einen ganz guten Überblick erstmal verschaffen können, wie so ein Post-Processing-Schritt aussieht, also wie die Nachbereitung aussieht, was man machen kann und worauf man achten sollte, also was Pflicht ist und was man halt mal nochmal zusätzlich machen kann. Und ich gehe mal ganz stark davon aus, dass wir auch mal gesonderte Folgen nochmal machen, wo wir auch dann komplett eine so einer Post-Processing-Technologie mal komplett auseinandernehmen und auch gerne dort nochmal in die Tiefe einsteigen. Wir wollen natürlich jetzt auch nicht den zeitlichen Rahmen so ein bisschen sprengen, muss man sagen, plus eben, dass man vielleicht zu sehr in die Tiefe jetzt nochmal geht, sondern einfach, dass der Grupp mal abgeholt wird. Genau, das war uns an der Stelle wichtig, oder Dennis? Oder hast du da nochmal was zu ergänzen?
Ja, zwei Sachen fallen mir jetzt gerade ein. Sonst würde ich mal eine Aufforderung starten. Schreibt uns doch mal, ja, innerhalb der nächsten Woche, welchen detaillierten Prozess in der gesamten oder in dem gesamten Workflow des Postprozess ihr gerne näher beleuchtet haben möchtet von uns in einer Podcast-Folge. Dann können wir das gerne aufgreifen. Und das andere, was ich sagen wollte, nochmal allgemein zum Postprozess, was Dominik und ich in der Folge jetzt auch vermitteln wollten, ist, dass fast alles möglich ist, was die Oberflächenbearbeitung angeht. Ja, von leicht aufgeraut, bis leicht schimmern, bis hochglänzend, bis wasserdicht, bis speckige Oberfläche, samtige Oberfläche. Also das fast alles möglich. Und wenn ihr grundsätzlich Interesse daran habt, macht euch Gedanken, wie das aussehen soll. Nehmt Kontakt zu uns auf und wir können euch dann dahingehend beraten, welcher Postprozessschritt dafür erforderlich ist.
Schönes Schlusswort auf jeden Fall. Und somit würde ich sagen, machen wir einfach mal den Haken wieder dran. Wir schließen heute unsere OT3D-Werkstatt. Und vielen Dank, Dennis, erstmal, dass du wieder dabei gewesen bist und einfach mal den Zuhörer mitgenommen hast. Ja, noch mein Appell von wegen, wenn euch dieses Format gefällt, wenn ihr Fragen habt, kontaktiert uns, gibt uns ein Like, einen Daumen hoch, kommentiert das Ganze auf den Plattformen, wo du gerade zuhörst. Wenn du eine gedruckte Fassung mal in den Händen halten willst, dann gibt es hier unseren wunderbaren Praxisleitfaden, 3D-Druck in der Orthopädie-Technik, wo wir schon die ersten 100 Exemplare auch schon verkauft haben, also die wir schon ausgegeben haben und verkauft haben, muss man sagen. Total klasse, dass da so die Nachfrage ist. Genau, bezieht euch über unseren Shop. Mit dem Gutscheincode Podcast spart ihr euch sogar noch die Versandkosten. Also dann wird es nochmal einen Tick günstiger für die, ich sag mal, Geizhalde unter euch. Und
Sparfüchse,
Sparfüchse, genau. Entschuldigung, die Sparfüchse. Das ist ja schön gesagt. Genau. Und wenn ihr bei LinkedIn seid, vernetzt euch mit Dennis, vernetzt euch mit mir und kommt in unsere geschlossene Gruppe 3D-Druckanwender in der Orthopädie-Technik. Da gibt es immer wieder neue News, neue Videos, neue Impulse. Die Gruppe wächst und wächst und wächst, Stück für Stück, muss ich sagen. Und wir freuen uns auf jeden Fall. Und setzt bitte um, nicht nur zuhören, auch umsetzen. Geht den Schritt, wir sind dabei. Euer Fachmann ist an eurer Seite und wir können euch sehr gerne dadurch begleiten. Und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.
Das war's für heute in der OT3D-Werkstatt. Ich hoffe, du konntest heute einige spannende Einblicke mitnehmen und fühlst dich motiviert, die Digitalisierung in deiner Werkstatt voranzutreiben. Dieser Podcast wird bereitgestellt von druckerfachmann.de.